Ja, liebe Geschwister, wir wollen natürlich heute uns mit dem Thema beschäftigen, Weihnachten, am zweiten Weihnachtstag. Und ich möchte mit euch über die Frage kurz nachdenken, warum die sogenannte Christenheit das Weihnachtsfest überhaupt noch feiert. Und dabei wollen wir überlegen, was die Bibel dazu sagt. Das ist eine sehr wichtige Frage und von den Menschen ganz unterschiedlich und oft sehr oberflächlich beantwortet wird. Hinzu kommt, dass der größte Teil der Deutschen gar nicht mehr den wirklichen tiefen Grund für das Weihnachtsfest kennt. Sie feiern Weihnachten, ja. Aber dieses Jahr ist durch die Corona-Seuche auch wieder alles anders. Große Familientreffen sind nicht gestattet, das wissen wir. In einzelnen Familien trifft man sich im kleinen Kreis. Viele Weihnachtsmärkte wurden abgesagt, auch das wissen wir. Und wenn wir an die Skigebiete denken, auch da sind viele Lifte geschlossen, wegen Covid-19. Also es sieht alles anders aus als in den Jahren bis vor 2 Jahren. Da konnten wir Weihnachten feiern, wie wir wollten. Aber all diese Dinge sind eigentlich gar nicht wichtig. Denn was ist heute den Menschen wichtig in unserem Land? Die Männer freuen sich, ja, es gibt Weihnachtsferien, hätte ich bald gesagt. Nein, darauf freuen sich die Kinder. Aber die Männer kriegen dann das Weihnachtsgeld und die Frauen, soweit sie berufstätig sind. Ja, da freut man sich drüber. Aber der wirkliche Grund von Weihnachten ist natürlich ganz woanders. Und was könnte eigentlich ehrfurchtsvoller, ja, und einer Feier würdiger sein als dieser Wendepunkt in der Geschichte der Welt? Als der Schöpfer aus der für uns unsichtbaren Welt in seine Schöpfung eintrat und das Wort Gottes Fleisch wurde, ja, und in der Person Jesu Menschengestalt annahm. Und darüber wollen wir in Ruhe nachdenken und den Herrn auch wirklich anbeten und preisen. Allerdings finden wir im Neuen Testament keinen Hinweis, dass die Apostel oder die ersten Christen das Weihnachtsfest überhaupt gefeiert haben, zumal wir das Datum gar nicht genau kennen. Und es gibt deshalb viele bibelgläubige Christen, die feiern das Weihnachtsfest ganz bewusst nicht. Und wir sollten das auch akzeptieren, ihr Lieben, soweit wir Weihnachten feiern. Der Apostel Paulus schreibt in einem anderen Zusammenhang in Römer 14, Vers 5 bis 6a, der eine hält einen Tag vor dem anderen, der andere aber hält jeden Tag gleich. Jeder aber sei in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt. Wer den Tag beachtet, beachte ihn dem Herrn. Das heißt ganz deutlich, so sollen wir unsere unterschiedlichen Meinungen, unser Verständnis ja gegenseitig akzeptieren. Ja, wenn da jemand sagt, ich feiere Weihnachten nicht, okay, ist seine Sache. Und wenn wir es feiern und den Herrn anbeten, ist es unsere Sache. Ich erzähle das mal, meine Mutter wollte nie einen Weihnachtsbaum haben. Und ihre Eltern auch nicht. Und mein Vater hat jedes Jahr einen Weihnachtsbaum gekauft. Und ich habe mich als Kind darüber gefreut, wenn die Geschenke unterm Weihnachtsbaum lagen. Aber meine Mutter hat das einfach akzeptiert. Und deshalb erzähle ich das jetzt hier einmal. Es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig akzeptieren, soweit das nicht gegen das Wort Gottes verstößt. Da müssen wir natürlich klare Grenzen ziehen. Zurück zur Geburt Jesu. Der Hauptgrund für seine Menschwerdung hängt mit der größten Katastrophe in der Weltgeschichte zusammen. Das möchte ich einmal ganz dick unterstreichen. Es hat auf dieser Erde viele Katastrophen gegeben, zum Beispiel durch den Tsunami im Jahr 2004. Da sind 160.000 Menschen in Thailand und Sumatra umgekommen. Die wollten da ihre Weihnachtsferien verbringen. Und dann haben sie im Sarg nach Hause bringen müssen. Ja, ihr Lieben, viele von ihnen waren Touristen, die sich eigentlich um den Herrn Jesus dort wohl nicht gekümmert haben. Ich gehe ein Stück weiter. Im Zweiten Weltkrieg starben 50 bis 60 Millionen Menschen in den Kriegswirren durch den Bombenhagel. Aber jetzt kommt das Wichtige. Aber die größte aller Katastrophen in der Geschichte dieser Welt war der Sündenfall im Garten Eden. Er ist die Ursache für alle nachfolgenden Katastrophen und Schrecknisse, die je über diese Erde gekommen sind. Denn die erste Sünde führte zur Trennung der Menschen von dem heiligen Gott, der ihnen das Leben gegeben hatte. Und alle Nachkommen von Adam und Eva sind durch diese Ursünde in den Strudel der Verlogenheit hineingeraten. Milliarden Menschen sind seitdem auf dem Weg in die ewige Verdammnis. Das kann uns nur ganz traurig machen. Und deshalb sandte Gott seinen Sohn als Heiland und Retter der Welt. Und deshalb habe ich auch diesen Vers hier auf die Folie gebracht. Galater 4, Vers 4 bis 5. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn. Geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz. Warum? Damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren. Denn der heilige Gott kann keinen einzigen Sünder mit unvergebener Schuld in den Himmel hineinnehmen. Dann würde im Himmel das Gleiche passieren, was wir auf der Erde haben. Leid und Not und Tod würde Einzug halten. Und das will Gott nicht. In 1. Mose 6, Vers 6 lesen wir, dass es Gott in sein Herz hinein schmerzte, als er die von ihm geschaffenen Menschen in ihrer immer schlimmer werdenden Sündhaftigkeit sah. Da folgte dann die Sintflut. Er liebt seine Geschöpfe, aber die meisten haben sich von ihm bewusst abgewandt. Das ist eine schreckliche Tatsache, ihr Lieben. Und diese Fakten führen eigentlich zu dem wahren Grund des Festes der Geburt Jesu. Die größte Katastrophe in der Weltgeschichte, die Trennung von Gott. Und Gottes Antwort auf die Sünde der Menschen war deshalb die Sendung seines geliebten Sohnes. Wir lesen dazu Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Übrigens, die erste Leidensankündigung eines kommenden Erlösers, wo finden wir die in der Bibel? Weißt du das eine auswendig? Dann sag's mal. 1. Mose 3, Vers 15. Ja, hast du genau recht. Da hat Gott schon das Urteil über die verführerische Schlange gesprochen, über den Satan selber. Ich lese mal den Bibelvers, 1. Mose 3, Vers 15. Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Samen bedeutet hier Nachkommen. Das heißt, er, der verheißene Messias, wird dir, der Schlange, den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Dieser Richterspruch des Schöpfers war für unsere Voreltern Adam und Eva ganz sicher eine große Verheißung. Gott sagt nämlich hier den Kampf zwischen dem Samen der Frau und der Schlange voraus, wodurch dann letztendlich die Macht des Widersachers gebrochen wird, wenn der Herr Jesus den Satan in die ewige Verdammnis schickt. Das war eine Verheißung für Adam und Eva, war für ihren persönlichen Glaubenskampf sicher wichtig. Wir wissen aber darüber sehr wenig. Und durch den verheißenen Messias Jesus Christus wird dann letztendlich der Sieg vollendet, wenn der Herr den Satan richtigt. Aber wir sehen auch eines bei diesem Vers, ihr Lieben, das ist auch wichtig, der Sieg würde jedoch nicht ohne Schmerzen abgehen. Ja? Wir haben gesehen, Gott sagt deshalb, er, der Erlöser, wird dir, dem Teufel, den Kopf zertreten, das ist sein Endgericht, und der Satan wird dir die Ferse zermalmen. Auch er hat gelitten, dort am Kreuz von Golgatha. Wir haben das heute Morgen noch betrachtet. Er ist dort gestorben, aber nach 3 Tagen wurde er auferweckt, er ist der Sieger von Golgatha. Und durch das Kommen, Wirken und Leiden und Sterben und Auferstehen unseres Herrn Jesu wurden rund 330 prophetische Vorhersagen über den Messias aus dem Alten Testament erfüllt. Der Zeit wegen kann ich nur einige Vorhersagen ansprechen. 1. Mose 3, Vers 15 haben wir schon gelesen. Ich lese 1. Mose 22, Vers 18. Der Text sagt uns, dass der Messias ein Nachkomme Abrahams ist. Ich lese die Verse an Abraham gerichtet. Aus deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde, dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Ich lese weiter aus 4. Mose 24, Vers 17a. Hier stellt Biliam bereits einen Stern aus Jakob in Aussicht. Er sagt dort, ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht nah. Es tritt hervor ein Stern aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel. Ist das nicht eine tolle Vorhersage, die der Biliam da gemacht hat? Es ist immer nur alles so ein bisschen eingepackt, aber wird immer deutlicher sichtbar. In 1. Mose 49, Vers 10 lesen wir, und nicht weicht das Zepter von Juda noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis dass der Schiloh kommt. Ihm, dem gehört der Gehorsam der Völker. Und jetzt gehe ich in 2. Samuel 12 hinein. Und wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, dann werde ich deinen Nachkommen, der aus deinem Leib kommt, nach dir aufstehen lassen und werde sein Königtum festigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königstums festigen für ewig. Also das kann doch kein Mensch sein, ja? Dass der Thron gefestigt wird für ewig. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Das heißt, dieser verheißene Messias, er ist gleichzeitig Davids und Gottes Sohn. Das wird in diesem Vers hier schon deutlich. Und dann gehen wir weiter zu Jesaja 9, Vers 1. Und das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Auch das ist ein Hinweis auf den Herrn Jesus, der gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Also ich fasse es nochmal zusammen. Über 330 Vorhersagen haben sich bei der Geburt und dem Tod am Kreuz und der Auferstehung des Herrn Jesu bereits erfüllt. Wir wissen darüber hinaus, das füge ich einfach mal mit ein, dass sich insgesamt schon mehr als 3264 biblische Vorhersagen erfüllt haben. Da hat ein amerikanischer Bruder jahrelang in der Bibel studiert, hat über 6400 Vorhersagen gefunden und 3264 haben sich erfüllt. Das gibt es in keinem anderen Buch der Weltgeschichte. Ich sage mal ganz ehrlich, das hat meinen Glauben unendlich gestärkt, dass ich weiß, es gibt kein vergleichbares Buch mit der Bibel. Es wird viel über die Bibel geredet. Aber nennen wir ein Buch, wo nur 100 biblische Vorhersagen erfüllt wurden oder andere Vorhersagen. Und da gibt es 6400. Ich habe das meinem Nachbarn erzählt. Da hat der Nachbar zu mir gesagt, ja, was ist mit den anderen? Ja, ich sage, die Geschichte der Welt ist doch noch nicht zu Ende. Das, was Gott noch vorhergesagt hat, erfüllt sich zu seiner Zeit. Wenn der Jesus wiederkommt. Was erfüllt sich da nicht alle? Jetzt könnten wir Bibelstellen nennen, ja? Wenn er sein Friedensreich aufrichtet, wenn wir die Hochzeit im Himmel feiern. All das sind Vorhersagen, die unseren Glauben stärken, über die wir uns freuen dürfen. Da gibt es nichts Vergleichbares in der Weltgeschichte. Und ich bin bereit, mit jedem in der Bibel zu blättern, der das nicht glaubt. Such mir ein vergleichbares Buch. Gibt's nicht. Ich könnte jetzt noch viele Verheißungen hinzufügen, ihr Lieben. Ich mache das aber nicht, sonst komme ich mit meiner Zeit wieder nicht aus. Jeder Mensch, ich wiederhole das mal, kann diese prophetischen Vorhersagen prüfen und wird schnell erkennen, dass der allmächtige Gott, der Schöpfer aller Dinge, dahinter steht. Ich fand in Jesaja 48, Vers 3 eine wunderbare Stelle zu dem Thema. Da sagt Gott selber, das Frühere habe ich längst schon verkündet. Aus meinem Mund ist es hervorgegangen, ich habe es hören lassen. Und plötzlich tat ich es. Und es war da. Tja, so ist unser Gott. Zuletzt nach den vielen Vorhersagen der Propheten hat dann ein Engel die Geburt des Messias Jesus Christus dem Josef und der Maria verkündet. Und Jesus Christus, der Sohn Gottes, kam als das Licht auf diese Welt herab. Er machte sich selbst zu nichts, nahm Knechtsgestalt an. Und weil er als Gott nicht für die Sünde der Welt sterben konnte, musste er natürlich Knechtsgestalt, Menschengestalt annehmen. Und das hat unser Heiland getan. Ja, und dann lesen wir weiter in Jesaja 9, Vers 1. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. Nach der Geburt Jesu verkündet also dann ein Engel den Hirten auf den Feldern von Bethlehem die Geburt des Erlösers. Und was machen die? Die machen sich sofort auf und besuchen das Kind in der Krippe. Und die herrliche Botschaft aus Engelsmund haben sie dann verbreitet. Ich frage euch mal, die Hirten haben das sofort weitererzählt, was sie da in Bethlehem im Stall gesehen haben. Mit wie vielen Menschen hast du gesprochen in den letzten Tagen, um ihnen zu sagen, dass der Jesus der Heiland und Retter der Welt ist? Die Frage mag sich jeder selbst beantworten. Also, Nach der Geburt Jesu verkündigte der Engel den Hirten auf den Feldern von Bethlehem die Geburt des Erlösers. Sie gehorchten, sagten die Botschaft weiter. Die nächsten treuen Zeugen seines Kommens und Wirkens waren dann die Apostel des Herrn, die das Evangelium ja in alle Himmelrichtungen weitersagten und verkündeten. Der Apostel Paulus brachte die Botschaft sogar zu uns nach Europa. Wie dankbar dürfen wir danach sein? Und ihr Lieben, danach kamen die nachfolgenden Generationen der gläubigen Christen an die Reihe, die das Evangelium verkündeten. Und mittlerweile ist die Bibel in so viele Sprachen übersetzt, dass fast jeder seine Bibel auch als gebundenes Buch bekommen kann. Und ist es nicht so, im Internet kann heute jeder weltweit, wenn er einen Zugang hat, die Bibel lesen, wenn er es denn will. Ja, und jetzt sind wir an der Reihe, die frohe Botschaft weiterzusagen. Ich weiß nicht, mit wem du heute zu Mittag isst, aber unterm Strich haben wir sicher die Möglichkeit, auch etwas weiter zu sagen. Und als letzter wird letztendlich in Offenbarung 14 ein Engel wohl das ewige Evangelium verkünden. Ihr Lieben, im Laufe der Jahrtausende sind viele Personen in der Weltgeschichte aufgetaucht, die sich einen großen Namen gemacht haben. Kaiser, Könige, Feldherren, Präsidenten, ich weiß nicht was alle, Gute und Böse. Aber niemals hat die Welt ihren Schöpfer gesehen, bis zur Geburt Jesu, der in Knechtsgestalt zu uns kam, um am Kreuz für uns zu sterben. Das war eine einzigartige Sache, die sich auch so nicht wiederholt. Der Jesus wird nie mehr sterben. Er ist aber auch auferstanden. Das Kind in der Krippe in Bethlehem, das war kein Gott, wie sich die Ägypter oder die Griechen oder Germanen erdacht haben, der auf dem Olymp irgendwo wohnt oder im Walhall. Nein, Jesus Christus ist vielmehr einzigartig und unvergleichlich. Er konnte zu Recht sagen, dass die ganze Schöpfung durch ihn und für ihn erschaffen wurde. Das muss man sich mal klar machen. Wir lesen immer nur 1. Mose 1 und 2, wenn es um die Schöpfung geht. Aber ich lese jetzt mal Kolosser 1, Vers 16 und 17. Da schreibt der Apostel Paulus, denn in ihm, das heißt in Christus, ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, mit dem Vater zusammen. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien oder Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Ein wunderbarer Vers. Und der Jesus konnte zu Recht sagen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Egal, was Religionen lehren wollen, es gibt nur einen Weg zu Gott. Und er ist gleichzeitig der gute Hirte, der sein Leben hingegeben hat für seine Schafe. Ja, und er führt uns nach Hause. Frage, welchen Weg nahm der Erlöser, als er in die Welt kam? Kam er mit Pauken und Trompeten oder mit donnerndem Getöse? Kam er mit den himmlischen Heerscharen auf die Erde herab? Öffneten sich ihm die Tore im Tempel bei der Geburt? Oder empfing ihn der römische Kaiser in einem seiner Paläste in Rom? Nein, es war ganz anders. Gott erwählte eine einfache, treue Frau aus Israel, die mit Josef verlobt war, die Maria, die Gnade bei Gott fand, den verheißenen Erlöser zur Welt zu bringen, gezeugt vom Heiligen Geist. Damit überraschte der Herr auch die Juden, die auf den Messias warteten und davon ausgingen, dass er sofort die Römer aus dem Land jagt. Ihnen ging es um diesen herrschenden Messias, der sein Friedensreich aufrichten sollte. In ihren Ohren kitzelte die Vorhersage aus Sacharja 9, Vers 9. Siehe, dein König kommt zu dir. Den wollten sie haben, natürlich. Den hätten sie auch akzeptiert, wenn er die Römer weggejagt hätte. Aber was wäre mit dem Erlösungsplan Gottes, dass Menschen zu ihm in den Himmel kommen können, wenn der Herr nicht zuerst ans Kreuz gegangen wäre? Er hatte einen ganz anderen Weg. Die Bibelstellen des verheißenen Messias machen uns das deutlich. Das haben die Juden übersehen, ihr Lieben. Und wenn ich über den Herrn nachdenke, ich lese mal 2. Korinther 8, Vers 9. Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, im Himmel, um euretwillen arm wurde. Warum? Damit ihr durch seine Armut reich würdet. Ist das nicht ein herrlicher Vers? Das hat der Jesus alle hingenommen. Überlegt euch mal, die himmlische Herrlichkeit zu verlassen, um auf eine Erde zu kommen, die letztendlich ein riesiger Friedhof ist. Wie viele Millionen Menschen sind schon gestorben? Ja, auch zur Zeit des Herrn Jesu. Aber von ihm, dem verheißenen Messias, da hängt es ab, wo du und ich, wo wir einmal die Ewigkeit zubringen. Und das, ich denke, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ihr Lieben, wenn wir heute über das Leben und Sterben Jesu nachdenken, dann stellen wir fest, dass es von drei großen Ks gekennzeichnet ist. Von der Krippe, dem Kreuz und der Krone. Die drei Dinge gehören fest zusammen. Ich habe das schon einmal in der Gemeinde gesagt, Professor Werner Gieter hat vor Jahren darüber ein gutes Buch geschrieben, dem ich hier einige Informationen auch entnommen habe und die mit vorstellen darf. Er hat die drei großen Ks ganz besonders herausgestellt. Und ich durfte einmal Professor John Lennox kennenlernen. Wir wissen, dass er in England unterrichtet. Und John Lennox hat genau das Gleiche uns in einer Zeichnung gezeigt, dass ihm das auch wichtig war. Ihr Lieben, wir wollen darüber nachdenken. Erstens die Krippe. Dieses erste K symbolisiert das Kommen des Herrn Jesu in diese Welt. Er wurde nach seiner Geburt in eine Krippe gelegt, weil in der Herberge kein Raum war. Und dann kommen wir zum zweiten Punkt, zum Kreuz. Und das zweite K symbolisiert unsere Rettung, die der Herr Jesus durch seinen Opfertod am Kreuz von Golgatha erwirkt hat. Er starb dort für eine verlorene Menschheit. Er starb auch für dich und mich. Und drittens die Krone. Das K symbolisiert die Herrschaft des Herrn Jesus Christus bei seiner Wiederkunft, die Macht und Herrlichkeit. Wenn er kommt als der König der Könige und Herr aller Herren, der dann die Weltherrschaft von Jerusalem aus übernimmt. Das führt uns zu folgenden Feststellungen. Wenn der Jesus keine Menschengestalt angenommen hätte, hätte man die Krippe in Bethlehem nicht gebraucht. Und wenn er nicht als Kind in der Krippe gelegen hätte, hätte er auch nicht für uns nach Golgatha ans Kreuz gehen können. Und wenn er nicht am Kreuz für die Sünde der Menschheit gestorben wäre, hätte Gott ihm wohl nicht den Platz zu seiner Rechten im Himmel gegeben. Das heißt, ohne Kreuz keine Krone. Und wir sind so dankbar, dass wir das sehen, dass das alle weitergeht. Wir machen jetzt einen Ausflug zu den Sternen. Auch das ist mir wichtig. Und ihr wisst, dass ich da besonders drüber gerne predige, über das Universum. Ja? Weil die Schöpfung einfach so wunderbar, so einzigartig ist. Ihr Lieben, und jetzt kommt etwas, was wichtig ist. Wir lesen im Schöpfungsbericht in 1. Mose 1, Vers 14 und 15. Und jetzt passt mal gut auf. Und Gott sprach, es sollen Lichter an der Wölbung des Himmels werden, um zu scheiden zwischen Tag und Nacht. Verstehen wir alle, ja? Und jetzt kommt's, und sie sollen dienen als Zeichen. Also die Lichter des Himmels können auch Zeichen Gottes sein und zur Bestimmung von Zahlen und Tagen und Jahren. Ihr Lieben, dieser Bibelvers macht deutlich, dass die wichtigsten Ereignisse der Geschichte in der Welt von Gott durch Zeichen am Himmel bestätigt wurden. Beziehungsweise auch zukünftig bestätigt werden, wenn der Jesus ein zweites Mal wiederkommt. Das trifft natürlich auf dieses dritte K zu. Auf die drei Ks natürlich auch. Das Kind in der Krippe und der Stern von Bethlehem, dem die Weisen aus dem Morgenland folgten, gehören fest zusammen. Gott setzte damals einen besonderen Stern als Zeichen der Geburt Jesu an den Himmel, der den Weisen den Weg zu dem neugeborenen Kind wies. Müssen wir einfach festhalten. Ein Stern und die Geburt Jesu gehörten zusammen. Keine Frage. Ich lese jetzt dazu Matthäus 2, Vers 1. Als aber Jesus in Bethlehem zu Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem, die sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Also das waren Ausländer, die weit weg wohnten, ja, waren keine Juden. Und die haben einen weiten Weg auf sich genommen. Und ich finde das so wunderbar. Die haben diesen Stern gesehen und kamen dann nach Bethlehem. Ich kürze das ein bisschen ab. Und ist das nicht wunderbar, dass dieser Stern sie bis zu dem Haus, wo die Krippe war, zu dem Stall führte und dass sie den Herrn Jesus dann angebetet haben. Ja. Ihr Lieben, wir wissen, dass der König Herodes durch die Weisen diese Sache auch mitbekommen hat. Und Herodes versuchte, dieses Kind zu töten. Die Weisen sollten zu ihm zurückkommen. Ich lasse jetzt mal ein Stück aus meinem Vortrag. Aber ich denke, das ist auch wichtig, dass man darüber nachdenkt. Dieses Kind in der Krippe wurde verfolgt von Anfang an. Herodes wollte es töten lassen und das führte letztendlich zum Kindermord von Bethlehem, der in die Geschichte eingegangen ist. Aber Gott hat eingegriffen. Josef und Maria mussten mit dem Knaben nach Ägypten ziehen. Und ich denke, das war auch ganz wichtig. Jetzt kommen wir zu diesem zweiten Punkt, ihr Lieben. Jetzt geht es um das Kreuz. Was hat Gott da für ein Zeichen getan? Ich habe gerade gesagt, dass die wichtigsten Dinge durch Zeichen bestätigt wurden. Ihr Lieben, was hat Gott da getan? Wir lesen Matthäus 27, Vers 45 bis 46. Der Herr Jesus hing am Kreuz von Golgatha. Und dann lesen wir, und von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Um die neunte Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte, Eli, Eli, lima sabachthani, das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ihr Lieben, diese dreistündige Finsternis von 12 bis 15 Uhr nachmittags, das war keine normale Sonnenfinsternis, die von den Astronomen in Ägypten um Babylon schon längst beobachtet wurden, seit über 1000 Jahren. Nein, diese Finsternis betraf Israel. Und das macht das Neue Testament ganz klar. Und in diesen drei Stunden, ihr Lieben, verhüllte die vom Herrn erschaffene Natur den Kreuzestod ihres Schöpfers in Dunkelheit. Ein Zeichen von Gott vom Himmel. Und diese Finsternis, diese drei Stunden, die unterstreichen zugleich die Finsternis in den Herzen der Pharisäer und Schriftgelehrten, die die Kreuzigung vor Pilatus gefordert und durchgesetzt hatten. Und das verführte Volk Israel hat damals vor Pilatus geschrien, kreuzige ihn, wir wollen nicht, dass dieser Jesus über uns herrsche. Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Könnt ihr euch eigentlich vorstellen, was das für den Herrn Jesus bedeutet haben muss? In seiner großen Liebe ist er gekommen, Menschen vor der ewigen Verdammnis zu bewahren. Und diese Menschen, was machen die? Die schreien, wir wollen dich nicht. Pilatus, bring ihn um. Wie muss das Herz des Herrn Jesu da wehgetan haben, liebe Geschwister? Ich finde das ganz fürchterlich. Auf der anderen Seite gibt es dann Kritiker des Glaubens, die fragen immer wieder, wenn man mit ihnen spricht, und warum dieser brutale Tod Jesu am Kreuz? Solche Leute habt ihr sicher auch schon gehabt, die gesagt haben, konnte Gott nicht einen sanfteren Weg beschreiten und mit uns Menschen ins Reine kommen? Hätte der Herr nicht einfach über unsere menschliche Unzulänglichkeit hinwegblicken können? Ihr Lieben, diese Fragen, diese Warums, die greifen nicht. Warum? Weil sie die Sünde verharmlosen. Nur am Kreuz können wir ablesen, was wir in keinem Buch der Philosophen und Denker finden. Erstens, das Kreuz zeigt uns, welch tiefe Kluft die Sünde zwischen Gott und Menschen gerissen hat. Dieser Abgrund, der ist unendlich tief, ja. Und die Hölle ist letztendlich die Folge davon. Ein zweites, das Kreuz gibt uns eine realistische Vorstellung davon, wie weit Gott in seiner Liebe gegangen ist, um auch dich und mich zu erlösen. Das ist doch der Gipfel der Liebe, dass er seinen geliebten Sohn von seinem Herzen gerissen hat. Was ist das für eine wunderbare Liebe? Ja, das Kreuz ist also die tiefste Herablassung des Schöpfers. Der Schöpfer des Universums und allen Lebens lässt sich wie ein Verbrecher an ein Kreuz nageln. Überleg das. Römer durften damals nicht gekreuzigt werden. Die waren nicht so schlimm. Aber die aus den anderen Nationen, die haben sie ans Kreuz gebracht. Das war die Höchststrafe, die es damals gab, die Kreuzigung. Und unser Herr, der nie eine einzige Sünde getan hat, niemals, die nageln sie dort zwischen Verbrechern an. Das soll ihn eigentlich noch weiter beleidigen, ja? Diesen Jesus. Im Kreis von Verbrechern ist er dann gestorben. Und was sagt die Bibel in 2. Korinther 5, Vers 21? Und den, der Sünde nicht kannte, hat er Gott für uns zur Sünde gemacht. Den Herr Jesus, der niemals gesündigt hat, hat Gott für uns zur Sünde gemacht. Warum? Damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Staunend und anbetend sehen wir hier, welch hohen Preis der Herr Jesus für die Vergebung unserer Sünde am Kreuz bezahlt hat. Nur deshalb kann er den Verlorenen in Matthäus 11, 28 zurufen, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Oder Johannes 6, Vers 37, wer zu mir kommt, dem werde ich nicht hinausstoßen. Was ist das für ein schönes Wort? Ich bin in jungen Jahren oft ins Gefängnis gegangen mit anderen Brüdern, auch hier aus der Gemeinde, und wir haben mit Strafgefangenen gesprochen, die auch teilweise schlimme Dinge getan hatten. Und dann haben wir manchmal Johannes 6 gelesen, wer zu mir kommt, egal was er getan hat, den werde ich nicht hinausstoßen, den werde ich nicht wegjagen. Jeder kann kommen, der seine Sünde bewusst bereut. Das heißt aber auch, ihr Lieben, dieser Vers, und wer nicht kommt, wer keine Vergebung bei Gott haben möchte, der ist verloren in alle Ewigkeit. Das Kreuz markiert auch das Ende aller menschlichen Erlösungsversuche. Kein Mensch kann sich einen Platz im Himmel durch gute Werke verdienen. Nur begnadigte Sünder werden die Ewigkeit im himmlischen Vaterhaus verbringen. Und ihnen ruft der Jesus zu, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Kommt zu mir. Wir erkennen hier, dass die Weihnachtsbotschaft zusammen mit der Botschaft vom Kreuz die gesamte Rettungsbotschaft ist. Wir können das eine nicht ohne das andere machen. Das Kind in der Krippe, da lassen sich viele heute noch gefallen, wenn man dann sagt, ich glaube an den Herrn Jesus. Aber die andere Seite, wenn man vom Kreuz spricht, da winken viele ab. Ich gehe oft durch den Schrebergarten hier und durch den Wald vorher wegen meinen kaputten Knochen. Und da kam mir wieder einer entgegen, den ich lange nicht gesehen habe. Und ich habe gesagt, und was ist Weihnachten bei dir? Welche Hoffnung hast du? Frag mal die Menschen, welche Hoffnung die haben, besonders die Alten. Frag sie mal. Ja, wir wissen, wir sind auf dem Weg nach Hause, die Wohnung im Himmel ist fertig. Aber wenn die dann mit 79 Jahren durch den Wald laufen und die wissen, die haben nicht mehr so viele Jahre, welche Hoffnung haben die? Gar keine. Ja, man kann sich dann vielleicht noch wünschen, dass man nicht unter Schmerzen sterben muss. Ne? Aber was haben wir für eine Hoffnung? Durch den Herrn Jesus, der in diese Welt gekommen ist, um auch für dich und für mich dort am Kreuz zu sterben. Ihr Lieben, ich muss aber noch ganz kurz was zum dritten K sagen, zur Krone. Der gekrönte Christus kommt bald ein zweites Mal auf die Erde herab als König der Könige und der helle Morgenstern. Ich lese dazu Sacharja 14, Vers 9. Und der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr einzig sein und sein Name einzig. Das ist also eine Vorhersage auf den herrschenden Messias. Er kommt dann nicht mehr als Kind in der Krippe, sondern als der Richter und der Herrscher der Welt. Und er wird sein tausendjähriges Friedensreich aufrichten. In Matthäus 24 hat der Jesus dieses Ereignis bereits vor seiner Kreuzigung vorhergesagt. Ich lese mal die Verse 27, Vers 3 bis 30. Es geht immer noch um die Zeichen am Himmel, über die ich vorhin gesprochen habe. Dann, denn wie der Blitz ausfährt von Osten und bis nach Westen leuchtet, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Vers 29. Aber gleich nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Stein nicht geben. Und die Sterne, Sternbrocken, werden vom Himmel herabfallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert. Und jetzt kommt's. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Boah. Wisst ihr, welches Zeichen das ist? Ich habe da viele Leute nachgefragt. Aber ich gebe euch lieber keine Antwort. Ja? Was ist das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel? Die meisten sagen, es ist ein Kreuz. Werden sie am Kreuz sehen. Meine Lieblingsgalaxie habe ich euch ja mal gezeigt. Das ist eine Galaxie, die genauso aussieht wie ein Kreuz, wie das Kreuz von Golgatha. Und in der Mitte ist er am hellsten, der leuchtet. Und alle Astronomen, die da intensiv einsteigen, die sehen dann plötzlich diese Galaxie, die auf das Kreuz von Golgatha hinweist. Ich finde das Wahnsinn. Ja, Zeichen am Himmel. Und wenn der Herr dann wiederkommt, wird es ein Zeichen am Himmel geben. Und wir dürfen uns, ja, wir sind dann schon beim Herrn Jesus. Ich weiß nicht, will ich noch mal deutlich sagen. Vor 2000 Jahren ist der Jesus gekommen. Vor 2000 Jahren ist er gekommen, als Kind in der Krippe. Das Nächste, was passiert, er kommt nicht auf die Erde, er erscheint erstmal in den Wolken des Himmels. Und dann werden die Toten in Christus auferstehen. Und die Lebenden, hoffentlich gehören wir dann noch dazu, müssen wir nicht durchs Todestal, wir werden dann in einem Nu umgewandelt und werden ihm entgegengerückt werden in die Wolken. Ihr Lieben, ich finde das toll. Warum macht der Herr das, dass er uns in die Wolken entrückt? Das Hauptquartier des Teufels, er ist der Fürst der Gewalt der Luft, des Sinnes des Ungehorsams. Und in seinem Bereich entrückt er uns. Diese erlöste Schar, da kommt er gar nicht auf die Erde. Und dann kommt das, was ich hier gelesen habe, dann kommt er auf die Erde herab, wird sein Friedensreich aufrichten. Ach, was wird das für eine herrliche Zeit auf dieser Erde sein. Ja, ich denke, meine Zeit ist eigentlich abgelaufen. Ich weiß nicht. Wenn der Herr Jesus dann den Antichristen und den falschen Propheten richten wird, das darf ich vielleicht noch hinzufügen, und auch die richten wird, die das Mahlzeichen des Antichristen an ihrer rechten Hand oder an der Stirn angenommen haben, dann lesen wir dazu Offenbarung 19, Vers 20, wie das Gericht aussieht. Und es wurde ergriffen, das Tier, das ist ein Name für den Antichristen, und der falsche Prophet, der mit ihm war und die Zeichen vor ihm tat, durch die er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahmen und sein Bild anbeteten. Lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und die gottlosen Menschen, was machen die dann, wenn der Antichrist gerichtet ist? Ich lese mal was aus Offenbarung 6, Vers 16. Und sie schreien zu den Bergen und Felsen und sagen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Ihr Lieben, wisst ihr, was ich manchmal denke? Da sind ganz bestimmt auch Kinder aus gläubigen Familien dabei, die den Herrn Jesus nicht angenommen haben. Die werden ja nicht mit erdrückt, wenn der Herr wiederkommt. Und werden durch die Zeit des Antichristen gehen müssen. Und wie schrecklich ist das, wenn sie dann sein Mahlzeichen annehmen. Heute hört man ja oft, ja, da wollen sie uns hier einen Chip an die Stirn machen oder an die Hand machen. Das ist bestimmt nicht gut. Aber was ist das? Das sind alles schon Hinweise auf das, was kommt. Ja, aber die Strafe kommt hier über die, die das Mahlzeichen des Antichristen annehmen. Nicht die einen Impfchip gekriegt haben, obwohl ich das auch nicht gut finde. Ich werde alles tun, dass ich diese Chips vergesse. Aber eines weiß ich, der Jesus, er kam auf diese Erde herab. Der Jesus ist auch für dich und für mich gestorben am Kreuz von Golgatha. Und wir dürfen uns freuen, dass wir erlöst sind. Es gibt nichts Schöneres, als ein Kind Gottes zu sein. Stell dir mal vor, wie schön wird eigentlich die Wohnung im Himmel sein, die der Herr für dich bereitet hat. Alles, was du hier auf der Erde machen kannst, den größten Palast, ich sag's mal ganz ehrlich, ist doch alles Mist gegen das, was Gott macht. Der Gott, der diese wunderbare Schöpfung erschaffen hat, mit seinem Sohn Jesus Christus, der ist dein Erlöser und der hat für dich, der Herr Jesus, schon eine Wohnung geschaffen in der Herrlichkeit. Ihr Lieben, ich glaube, ich breche jetzt an dieser Stelle ab. Eine wichtige Frage bleibt auch noch. Hast du die wichtigste Entscheidung deines Lebens schon getroffen? Eine Entscheidung für die Nachfolge des Herrn Jesu. Ich spreche auch hier unsere Freunde im Internet an. Es gibt keine wichtigere Entscheidung, als dass ich den Herrn Jesus, der vor 2000 Jahren auf diese Welt herabkam, als dass ich ihn in mein Leben aufnehme. Dass wir einmal in der Stille vor ihm auf die Knie gehen und sagen, Herr Jesus, du siehst, wie mein Leben aussieht, was ich schon alles getan habe, was nicht in Ordnung war. Bitte, Herr, wasch du alle meine Sünden ab. Mach aus mir ein Gotteskind. Das ist eigentlich diese Sache, wo die Entscheidung vorbereitet wird. Und dann lesen wir in 1. Johannes 1, Vers 9. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, egal wer das ist, egal was du getan hast, dann wird er uns unsere Sünden vergeben und uns reinigen, ja, von jeder Schuld, egal was du begangen hast. Und das ist eine Botschaft, die gehört zu Weihnachten mit dazu. Der Jesus kam nicht, damit wir ein Kind haben, wo wir Geburtstag feiern können. Er kam als der Erlöser, als der Heiland, als der Retter der Welt, um für uns sein Leben hinzugeben. Hier habt ihr nochmal ein schönes Bild von Bethlehem. Ich hatte noch so ein paar Bilder rausgenommen, aber meine Zeit ist schon rum. Wenn man das hier alle so betrachtet, was die Menschen daraus gemacht haben. Wir waren vor 55 Jahren mal in dieser Kirche dort in Bethlehem, 5 Meter unter dem Kirchenboden. Da soll die Krippe des Herrn gestanden haben. Ja? Der Ort ist richtig. Wir wissen, dass diese Geburtskirche in Bethlehem an der richtigen Stelle steht. Wisst ihr warum? Im Jahr 135 besiegten die Römer zum zweiten Mal die Juden. Und der regierende Kaiser von Rom hat dann im Jahr 135, damit die Christen da nicht mehr hinkommen konnten, direkt über dieser Geburtsgrotte einen Tempel errichten lassen. Ich glaube, einen Jupiter-Tempel. Und als der Kaiser Konstantin dann im Jahr 326 wahrscheinlich gläubig wurde, da haben die diesen Götzentempel weggerissen, weil er genau über dieser Geburtsgrotte stand. Nur, was die Kirchen daraus gemacht haben, schaut euch das mal an. Das war mal ein Stall da unten. Das ist alles mit Marmor und mit edlen Gewändern verkleidet worden. Ich finde, das ist schrecklich. Der Jesus ist arm geworden, damit wir reich würden. Und wir machen die Kirchen, die bauen da hier solch eine Sache hin. Ich finde es schlimm. Übrigens, feiert ihr gerne Weihnachten? Am 24.12. feiern wir ja die Geburt des Herrn Jesu. In der Geburtskirche wird dann am 6. und 7. Januar wieder Weihnachten gefeiert. Da treffen sich dann die griechisch-orthodoxen Christen. Und 14 Tage später, am 19.01., da feiern die Armenier Weihnachten. Aber es ist gar nicht wichtig, wann wir Weihnachten feiern, wir wissen es nicht. Aber dass der Herr in deinem und meinem Herzen wirklich Platz hat, ja? Dass er unser Herz erfüllt, das ist das Entscheidende. Der Herr Jesus segne euch alle hier im Saal und auch im Internet. Wir wollen noch einmal aufstehen und ihm danken. Ja, Herr Jesus, wir sind so dankbar als wiedergeborene Gotteskinder, dass du dich vom Vater hast senden lassen, dass du bereit warst, Menschengestalt anzunehmen, denn nur als Mensch konntest du für die Sünde der Menschheit sterben. Ach, Herr Jesus, und wie viel Ablehnung hast du erlebt, obwohl du nur Liebe bringen wolltest. Aber danke, dass dein Licht in unsere Herzen gefallen ist. Wir wollen dir nachfolgen, wollen dir dienen, denn du bist ein wunderbarer Herr, der uns begleitet auf dem Weg nach Hause. Wir bitten aber auch gemeinsam jetzt noch einmal für die kranken Geschwister, Herr. Du hast es gehört, was ich am Anfang sagen durfte. Hilf du all denen, die Probleme, die Sorgen, die Nöte haben. Gib ihnen Kraft, stärke sie. Ach Herr, und wenn es dein Wille ist, dann mach du sie doch wieder gesund. Und lass uns wirklich im Gebet füreinander zusammenstehen als Gotteskinder hier in der Gemeinde. Aber wir dürfen auch weltweit für verfolgte Christen beten. Wir preisen deinen Namen. Amen.